Die Deutsche Filmakademie präsentiert Close Up, ein Podcast übers Filmemachen.
Wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer neuen Folge von Close Up, dem Podcast der Deutschen Filmakademie. Mein Name ist Susanne Bormann. Ich bin Schauspielerin und begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast, die Maskenbildnerin Heike Merker. Herzlich willkommen, Heike.
Hallo.
Ja, wie so oft hier in der Reihe kennen vielleicht viele Hörer deinen Namen nicht. Aber ich würde mal behaupten, nahezu jeder hat schon mal einer deiner Arbeiten gesehen oder vielleicht bewundert, denn du bist ja auch vielfach ausgezeichnet worden für dein herausragendes Maskenbild. Allein für den Deutschen Filmpreis warst du zweimal nominiert für Der Mann aus dem Eis und Der Medikus und zweimal, nämlich für die Filme Goethe und Anonymous von Roland Emmerich, hast du die Lola auch mit nach Hause nehmen dürfen. Wo steht die denn bei dir?
Die steht bei mir im Bücherregal.
Hier in dem Studio, wo wir aufnehmen, stehen die Preise auf dem Klo. Das fand ich sehr lustig. Ebenso wie den amerikanischen Saturn Award für Cloud Atlas von Tom Tykwer, den hast du ja auch mit nach Hause genommen.
Genau.
Ja, Glückwunsch zu dieser überragenden Karriere und toll, dass du heute hier bist, obwohl du ja schon wieder mitten in den Vorbereitungen fürs nächste Projekt steckst, richtig?
Ja, das ist richtig.
Ja. Was machst du da?
Das ist ein Film, der heißt Gunpowder Milkshake. Mhm. Ich dachte so, als ich den Titel gelesen habe, was könnte das jetzt sein? Aber es ist eigentlich eine ganz dynamische Action. Ich finde, der hat eine Tendenz, so Kill Bill-mäßig zu werden. Also ein bisschen over the top alles und bunt, also überzogen. Halt auch der ganze Action-Bereich einfach viel zu viel mit einer guten Dynamik und einem guten Witz dabei. Und vor allen Dingen, was eigentlich das Tollste ist an der ganzen Sache, alle Hauptcharaktere sind Frauen und alle Frauencharaktere kämpfen natürlich gegen die Männer und gewinnen aber. Also es sind alles, weil normalerweise finde ich, diese Filme waren, es gab vielleicht einen weiblichen Hero da drin, aber eigentlich dann rechts und links stand irgendwie ein Mann und das finde ich eigentlich eine total gute, ein anderes Bild.
Nicht so eine gesamte weibliche Dynamik.
Irgendwie. Ja, ich meine, hier Charlie's Angels und so weiter, das ist ja auch female-driven.
Aber trotzdem eine totale Männerfantasie.
Ja, klar, ich meine, das wissen wir jetzt noch nicht, wie der Film rauskommt. Vielleicht wird das auch eine Männerfantasie.
Aber ist ja auch schön manchmal. Aber.
Also ich finde es einfach gut, dass diese Frauen die Möglichkeit haben, also dass es einfach von der Dynamik her erstmal anders aufgestellt ist.
Und wer macht Regie?
Ein ganz junger Regisseur, der heißt Navrot und kommt aus Tel Aviv. Mhm. Also er hat nicht so viele Filme gemacht, aber sein letzter war irgendwie anders und relativ erfolgreich in Israel gedreht und damit international Aufmerksamkeit bekommen hat und eine gute Finanzierung, so halb finanziert aus Amerika und aus Frankreich. Also, so.
Also auch mit internationalem Cast, mit amerikanischem
Cast? Ja, komplett. Englisch-amerikanisch.
Ja. Mhm. Ja, toll. Klingt, als könnte man sich da so richtig austoben dann auch in der Maske.
Das schauen wir. Ist ja immer erstmal, denkt man so, ja, super und so weiter. Aber dann muss es auch funktional sein durch diese ganzen Kampfgeschichten, die ziemlich massiv sind. Also die müssen auch richtig viel trainieren. Und diese Look-Bestimmung ist irgendwie immer natürlich lang auf dem Papier und viel und so weiter und so fort. Und dann kann es ja sich immer wieder drehen, ja. Also es heißt ja nicht, was da auf dem Papier geplant ist, dass das wirklich die Umsetzung ist und bleibt.
Du sagst, es muss funktional sein bei einem Actionfilm. Also worauf muss man da zum Beispiel achten?
Also wenn wir jetzt mit Perücken arbeiten oder die Hauptfigur hat zum Beispiel unheimlich viele Verletzungen von ihren ganzen Kämpfen, also sie sind halt alles Serienkiller, ne, diese Frauen. Und sie verletzt sich halt auch selber, aber wenn du so viel Kampf hast, musst du natürlich diese Narben, ne, alte Narben, neue Narben, das muss halt alles irgendwie aufgrund von Schwitzen, Bewegungen und so, das muss halt irgendwie dranbleiben. Mhm. Und halt Haare müssen immer noch gut fallen. Und also auf der einen Seite ist es halt ein Look, der sehr
farbintensiv
bunt ist. Mhm. Auf der anderen Seite muss es irgendwie auch cool sein, natürlich. Mhm. Und es muss egal wie gut aussehen. Also egal in welcher Situation. Ja. Ne? Also Beauty bleibt trotzdem ein wichtiges Thema.
Ja.
Auch mit Blut im Gesicht. Also wenn man jetzt sagt, eigentlich müsste sie jetzt aber im Ablauf der Szenen so und so aussehen, weil die Wunde ist da und das Blut läuft oder sowas. Aber wenn ihr das nicht steht,
ja,
dann verschwindet das auch ganz schnell wieder, obwohl es eigentlich unlogisch wäre. Weil man geht dann eher auf einen Look als
auf den Realismus.
Auf den Realismus, ja. So.
Ja, spannend. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf zurück.
Ja.
Ich freue mich jetzt erstmal wirklich sehr, dass wir dieses Gespräch hier führen können, so auch von Maskenbildnerin zu Schauspielerin, weil ja die beiden Gewerke doch wirklich sehr eng miteinander verbunden sind. Und steige jetzt mal ein mit der Gretchenfrage, die wir all unseren Gästen zu Gesprächsbeginn stellen. Heike, warum machst du diesen Beruf?
Warum mache ich diesen Beruf? Also ganz ehrlich, ich bin da mehr oder weniger zufällig dahin gekommen, weil ich ein wenig orientierungslos war und weil in meiner Fantasie als jugendliches Mädchen ich immer dachte, ich werde eins, Schauspielerin.
Ach.
Ja, ich fand das immer total toll, aber ich war sehr schüchtern, sehr zurückhaltend und bin somit nie diesen Weg gegangen, mich irgendwie zu öffnen und zu zeigen.
Aha.
Und aus der heutigen Sicht ist es so für mich super, weil ich glaube, es wäre nicht mein Weg gewesen.
Ja.
Und eine Freundin von mir kam eigentlich mehr oder weniger auf die Idee, das wäre doch was für mich und so, ja. Und also ich hab was ganz anderes gemacht. Ich habe dann schon Sozialarbeit, Sozialpädagogik studiert und war da, habe mit Behinderten gearbeitet, also mit geistig Behinderten in Zehlendorf im anthroposophischen Heim und dachte immer, ich muss auf jeden Fall was anderes machen und bin dann über eine Freundin.
Ich muss nur so lachen, das ist ja auch eine gute Vorbildung. Es gibt ja auch wirklich spezielle Leute in unserer Branche, da ist also man wahrscheinlich auf alles vorbereitet.
Wie gesagt, heute denke ich mir, es ist alles wunderbar, ja. Wie gesagt, und diese Freundin meinte dann irgendwie, guck dir das doch mal an und so. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wäre was für dich. Und weil ich wollte schon immer irgendwas mit meinen Händen. Ich habe immer viel gebastelt, ich habe immer viel gemalt. Ich habe immer irgendwas versucht zu, ja, ob es jetzt nähen, sticken. Also ich hätte auch sicherlich ins Kostüm gehen können. Aber ja, damals hatte diese Schule aufgemacht hier in Berlin, Mephisto. Und da bin ich hingegangen und das war irgendwie eine tolle Welt.
Und hast du da auch gleich gemerkt, oh, das ist was, was mir sehr liegt oder was sich so total erfüllt für mich?
Also diese intensive Auseinandersetzung mit Dingen. Also Schule ist ja nochmal ganz anders als dann Berufsleben. Ja, man lernt ja die Dinge anders. Ja, also einfach eine Maske bauen, also diese modellieren, sich da ewig Zeit lassen, das mit Leder zu beziehen, also auch diese ganzen Materialien zu entdecken, auch in dem Sinne, um ein Ergebnis zu erzielen, war einfach für mich, also ich konnte da total in eine Welt eintauchen, die für mich einfach großartig war. Auch so ein bisschen meditativ. Und also ich habe wahnsinnige Ausdauer und das war einfach für mich der richtige Weg.
Und was begeistert dich an deinem Beruf? Also nicht nur, wie es dazu gekommen ist, sondern warum machst du das?
Also aus der heutigen Sicht mache ich diesen Beruf, weil ich jetzt so viele Erfahrungen habe, dass ich, egal was dieses Projekt beinhaltet, ich weiß, ich kann es irgendwie stemmen. Und es macht mir immer noch Spaß von meiner Arbeit, von der Begegnung, vom Material, von der Kreativität. Aber ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich immer nach Alternativen gesucht.
Ah ja?
Ja, komplett. Weil ich oft in Stresssituationen war, die mich überfordert haben. Die wollte ich dann nicht mehr. Und dann dachte ich, woanders ist bestimmt besser. Dann habe ich woanders irgendwas angefangen. Und dann habe ich gemerkt, nein, es ist genau das Gleiche. Also kann ich wieder zurückgehen zu dem, was ich gemacht habe. Ich habe ganz viele andere Positionen im Filmbereich besucht. Also ich war im Schneideraum eine Zeit lang, weil ich dachte, das ist viel besser im Schneideraum zu sein.
Gase.
Und da kommt man konzentriert an. Und dann habe ich erst mal gemerkt, das war mir zu einsam, das war mir zu dunkel.
Ja.
Ja, es war für meine Augen ganz schwierig, weil ich plötzlich den Fokus vom Bildschirm und also mit der Ferne dann hat mir dieser Cutter halt erklärt, du musst halt, ne, das ist mein Augentraining und so weiter. Mhm. Aber es hat mir ganz viel gebracht, weil ich habe ganz viel verstanden vom Filmischen, ja, von Achsen, Winkel, Schnitt, Positionen. Also auch das hat im Endeffekt mir wieder geholfen, um meinen Beruf, wo ich dann wieder, also ich hatte, das war eine Phase, ne, das waren 4 Monate Praktikum im Schneiderraum, um zu gucken, ob ich dann weitermache. Mhm. Aber es hat mir sozusagen geholfen, dann wieder zurückzugehen zur Maske und zu sagen, nein, das ist alles toll und ich habe das jetzt im Endeffekt nochmal aufgefüllt mit anderem Wissen, was auch gut war. Ich habe auch Regieassistenz, habe ich auch Praktikum. Mhm. Also ich habe irgendwie relativ viel, witzigerweise habe ich beim Kostüm und bei der Ausstattung habe ich nie was gemacht. Vielleicht auch, weil das so nah war, ja. Und ich eher an dem anderen, was für mich nicht so erreichbar war, da mehr interessiert war. Ja, also in unterschiedlichste Richtungen habe ich gedacht. Ich habe sogar an einem Punkt, also habe ich gesagt, ich gehe komplett raus aus dem Filmgeschäft und habe mit einer Freundin zusammen einen Strickladen aufgemacht. Also,
okay.
Und sie hat den immer noch. Ich bin dann ausgestiegen und habe weiter beim Film gearbeitet.
Also einfach, weil es dann sozusagen letzten Endes trotzdem genauso stressig war? Ja. Oder weil du gemerkt hast, du vermisst es sehr?
Nein, ich habe einfach festgestellt, die Punkte, die dir begegnen in deinem Beruf, wo du denkst, sie sind störend oder auf der anderen Seite ist es besser, ist gar nicht so. Also diese Punkte begegnen dir in anderen Positionen auch und vielleicht kommen noch andere Dinge hinzu. Mhm. Es ist nicht so, dass halt da auf dieser anderen Seite, die du denkst, du kannst sie nicht erreichen oder die ist für dich ein Fragezeichen, dass es da besser ist. Und ich habe dann immer wieder gedacht, okay, ich bin dann immer wieder gerne zurückgegangen, auch mit diesem Wissen. Und heute ist es so, dass ich das nicht mehr so in Frage stelle. Mhm. Ich mache das total gerne, ich kann das. Also es ist einfach ein Handwerk, was ich beherrsche. Mhm. Ich kann reagieren, kann auf Leute eingehen, ich verstehe dieses Filmische. Das Zusammenbringen, also beantwortet ist die Frage.
Ja, vielleicht kannst du das ja auch mal, da warst du jetzt gerade schon so dabei, zusammenfassen, was du denkst, was man eben braucht als Maskenbildner.
Also ich glaube, als Maskenbildner brauchst du auf jeden Fall Ruhe. Und du brauchst auf jeden Fall Verständnis für die Person, die dir gegenüber sitzt. Und überhaupt auch für die anderen Positionen. Für mich ist es einfach so, klar, ich kann etwas beitragen, dass Schauspieler, Regie, Kamera, dass die sozusagen das aufnehmen können und damit glücklich sind. Und ich muss mein eigenes Auge natürlich befriedigen, ganz klar. Mhm. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Punkte, die wichtig sind, dass man, dass die Welt dreht sich nicht um mich, sondern ich bin da, damit ich die Welt für die anderen zum Drehen bringe.
Aber wie ist es zum Beispiel für dich, wenn jetzt ein Schauspieler mit sehr konkreten eigenen Vorstellungen kommt oder zum Beispiel auch Angst hat, sich zu verändern, also die Haare abzuschneiden oder zu färben?
Also die Situation hat man ja immer.
Ja.
Ja, also das ist ehrlich gesagt gar nicht so die Ausnahme, sondern die, die immer sagen, ja, ist sehr selten. Es ist eher so ein bisschen, ich fühle mich so und ich sehe mich so und so weiter. Und ich finde das auch total in Ordnung, weil im Endeffekt, du stehst ja vor der Kamera, ne? Klar, wir müssen irgendwie die Rolle und die Zeit hinzubringen und das müssen wir halt so bearbeiten, dass du dich total wohlfühlst. Also ich glaube, wenn man irgendwo jemanden reinpresst und der fühlt sich nicht wohl, merkt man das auch. Es gibt natürlich die Momente, da brauchst du das für die Rolle.
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rolle hätte, sie muss schwarze Haare haben. So, ja? Und ich würde jetzt sagen,
schwarze Haare stehen mir nicht.
Naja, nee, oder gerne schwarze Haare, aber ich würde es lieber mit einer Perücke machen.
Ja, aber das würde man dann mit einer Perücke machen.
Aber ich habe das von Regisseuren auch schon gehört, dass sie das schade finden. Also, dass sie dann sagen so, die Schauspieler sind nicht mutig genug, die gehen da nicht ins Risiko. Also, findest du das manchmal sogar besser, das mit einer Perücke zu lösen, einfach weil das für die Haarstruktur besser ist und so?
Also, ich finde es gar nicht deswegen. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich finde auch, du bist du und du hast eine Rolle.
Ja.
Und ich finde es auch total gut für dich, die Rolle dazulassen und zu gehen als du selbst. und die nicht mit nach Hause zu nehmen. Mhm. Es gibt natürlich auch die, die brauchen das. Also es gibt die und die Seite. Und das muss man halt rausbekommen. Was macht Sinn? Was ist gut für dich? Mhm. Also ich finde Perücken großartig. Also es ist auch für mich arbeitsmäßig viel, viel leichter. Es geht viel schneller.
Also wenn man mir jetzt die Haare färbt?
Ja, ich kann eine Perücke ganz anders bearbeiten. Ich kann die wetterunabhängiger machen, rein vom filmisch-praktischen Zeitaufwand. Mhm. Ich kann zwei haben. Weißt du, wenn die eine weg ist, geht die andere rauf, weil die die Struktur haben und du sollst aber schwarzhaarig sein und ein Afro haben. Mhm. Jetzt haben wir aber feuchtes Wetter und wir drehen auf der Straße und plötzlich fallen deine Locken raus aus deinen eigenen Haaren, weil deine Haare gar nicht dafür strukturiert sind. Kann ich mit einer Perücke das einfach ganz anders angehen? Mhm. Also das ist doch egal, ob die Haare danach beschädigt sind oder nicht. Ne, wenn ich da Dauerwelle, gewelltes Haar reinmache, das färbe, wie ich es möchte, bin ich ja viel freier in dem, ohne dich persönlich zu malträtieren, sage ich jetzt mal. Wer möchte denn eine Dauerwelle haben?
Also diese Angst da vor Schauspielern, dass so eine Behandlung dann die Haare kaputt macht, also vielleicht auch langfristig, das kannst du nachvollziehen oder findest du berechtigt auch? Oder?
Das finde ich total berechtigt. Also
was würde dann zum Beispiel passieren, wenn man jetzt meine Haare schwarz färbt? Also würde das überhaupt echt aussehen oder sind die dann eigentlich zu fein, weil sie eh blond sind?
Also das müsste man sicherlich auf den Ton bestimmen und dann müsste man da sicherlich mit Highlights und also unterschiedlich, es kann halt nicht eine Farbe sein, sondern es müssten halt irgendwie 3, 4 Farben sein, damit es irgendwie eine natürliche. Dann bei dir sind ja sicherlich auch noch die Augenbrauen ein Thema, müsste man halt auch integrieren. Also gehen tut das alles. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man dich als sehr glaubwürdig, dunkelhaarige, also ja.
Aber was würde mit meinen echten Haaren dann passieren? Also ich hatte zum Beispiel mal gehört, dass die dann eben nicht mehr so blond nachwachsen, sondern dass das dann wirklich die Farbe in gewisser Weise irgendwie auch bleibt.
Das glaube ich nicht. Also man könnte halt am Ende erstmal versuchen, die Farbe rauszuziehen, ne, dass man wieder möglichst hell auf deinen Ton kommt. Aber das sind halt alles chemische Prozesse. Und dann müsste das natürlich rauswachsen. Die Frage ist, wie wächst es raus? Man kann ja auch das mischen, ne, indem man dann irgendwie Highlights reinmacht und dann ist es nicht so eine Extreme. Dann ist immer die Frage, was ist dein nächstes Projekt? Wollen die dich dann gleich wieder in der Haarfarbe haben mit dem Haarschnitt? Und dann bist du irgendwie erstmal für ein paar Jahre mit dem Look festgesetzt. Oder du hast halt eine Perücke. Es gibt aber auch, wie hatte ich bei einem anderen Film, das war auf jeden Fall klar, sie sollte ein Albino-Typ werden. Albino ist ja nicht blond, ist ja ein Weiß eigentlich. Es ist also fast unmöglich, das wirklich. Und ich habe gesagt, wir nehmen auf jeden Fall eine Perücke. Und sie war so, sie möchte auf keinen Fall. Sie möchte das haben. Und es ist egal, wie oft sie zum Friseur gehen muss, wegen Ansatz, weil sie war dunkelhaarig. Also sie möchte das auf jeden Fall gefärbt haben. Mhm. Und die hat sich am Ende einfach die Haare abrasiert. Also sah auch cool aus. So, und dann halt wieder von Neuem wachsen lassen. Also diese Extreme gab es, aber es gab auch das Angebot, das mit einer Perücke zu machen. Aber das war dann eine Entscheidung, die sie getroffen hat und auch ein Zeitaufwand für sie, fand ich. Ja? Also die hat ja 4 Stunden beim Friseur gesessen, teilweise, um diese Farbe immer wieder so hinzukriegen.
Aber findest du nicht, dass man das sieht auch? Also, dass wenn mit einer Perücke gearbeitet wird, also meinst du, man kriegt das wirklich so hin mit einer Perücke, dass man nicht sieht, dass es eine Perücke ist?
Also, ja, man kann das auf jeden Fall so hinkriegen. Also, ich weiß, es gibt viele Perücken, die sehen nicht gut aus und die sehen nach Perücke aus. Und es ist ja dann auch nicht nur die Perücke. Also wenn die Szene gut ist oder wenn der Film gut ist, guck, dann ist ja was ganz anderes interessant. Ne? Also du bist ja dann im Film und es sollte dich nicht rausbringen. Das ist total wichtig. Also es sollte jetzt nicht irgendwie sagen so, uff, mein Gott, also das ist jetzt schade, weil der Realismus ist für mich jetzt weg.
Genau.
Ne? Also das sollte nicht passieren, ne.
Aber beobachtest du manchmal so eine Angst eben von Schauspielern, sich zu verändern oder eher eine Lust?
Es gibt auf jeden Fall beides und das ist, glaube ich, sehr typabhängig.
Aber wie gehst du damit um? Also wenn jetzt jemand da zum Beispiel ängstlich ist, dann lässt du das dann eher und gehst eben darauf ein oder versuchst du dann schon jemanden auch zu ermutigen, wenn du denkst so?
Also probieren kann man ja immer, ne?
Ja.
Das heißt ja nichts. Und dann vielleicht ist in dieser Probierphase etwas dabei, wo sie selber über oder eher selber überrascht ist. Und wo man dann da weitergehen kann. Mhm. Ich finde es immer total wichtig, die Gefühle aufzugreifen, weil man kann die nicht einfach ignorieren und sagen, so, das ist aber jetzt mein Plan und das will ich jetzt machen und es ist mir egal, wie du das jetzt fühlst. Ja? Mhm. Also da ist ja eine Blockade gleich da.
Also die Gefühle sind ja das eine so. Ich habe mit Christian auch im Vorfeld darüber geredet, ob es vielleicht sowas gibt, dass Schauspieler, gerade wenn sie dann auch lange in dem Beruf sind, dann einfach sehr genau wissen, was ihnen steht und das dann irgendwie immer wieder umsetzen wollen. Und
absolut.
Wo es vielleicht dann irgendwie schade ist, dass man nicht ab und zu ins kalte Wasser springt und was Neues ausprobiert. Und wir haben uns halt gefragt, wie das zum Beispiel dann eben für dich ist, damit konfrontiert zu sein und zu denken, naja, aber wir wollen doch hier alle zusammen ein einheitliches neues Bild kreieren. Also wie gehst du dann mit so einer Situation um?
Also auf jeden Fall. Ich hatte gerade in einem letzten Projekt auch, die wusste über jeden Millimeter in ihrem Gesicht, wo welcher Punkt hin musste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es total interessant. Mhm. Also wie sie ihr Gesicht kannte und was sie da brauchte, konnte ich nicht ablehnen, weil ich habe es verstanden. Mhm. Es ist natürlich dann auch die Frage, für welche Rolle ist es? Es gibt Rollen, wo das vielleicht nicht passt, ja gut, aber wenn es für eine Rolle passt, ja warum denn nicht?
Aber das heißt, wenn es sein musste, hast du es eher erlebt, dass die Leute dann dem auch folgen? Wenn es jetzt für eine Rolle sozusagen wirklich erforderlich war, sich zu verändern, hast du das auch schon mal erlebt, dass sich jemand dann da so sperrt? Und man im Nachhinein dachte so, oh, schade, warum ist sie diesen Schritt nicht gegangen?
Mir fällt jetzt leider kein Beispiel ein, aber ich würde mal sagen, es gab sowas bestimmt, dass man das Ergebnis nicht bekommen hat.
Ist kein Thema für dich, wo du sagst, also das ärgert mich das jedes Mal wieder. So.
Nein, also es gab sowas bestimmt, wo ich denke im Nachhinein, man hätte es besser machen können, aber also...
Es ist dann, wie es ist.
Ja, ich will ja keinen Krieg.
Ja.
Also ich will ja, dass es funktioniert, also dass sie sich auch öffnen und dass das läuft und nicht, also mit Blockaden arbeiten, finde ich ja ganz schlimm.
Beobachtest du da zwischen deutschen und internationalen Produktionen einen Unterschied? Gibt es sozusagen da in Deutschland eine größere Bequemlichkeit, sage ich mal? Oder ist vielleicht international das Commitment noch größer oder kann man das nicht so vereinen?
Also Engländer sind anders als Amerikaner, Dänen sind anders, Schweden sind anders. Also es gibt wirklich Leute aus Australien sind komplett anders nochmal.
Magst du das mal beschreiben? Das finde ich spannend.
Also ich bin ja selber immer am Überlegen, warum ist das eigentlich anders? Ich finde schon mal, wenn man jetzt mit Engländern arbeitet, da gibt es einen Theaterhintergrund. Der ist total wichtig. Und den hat man in Amerika nicht so stark. Diese tiefe Tradition in der Theaterwelt. Und fast alle Engländer, also überwiegend würde ich sagen, haben die auch im Theater angefangen. Und das prägt. Und genauso ist es mit Schweden. Und wenn die Schweden dann nach Amerika gehen und so weiter und so fort. Was immer so ein bisschen ist, so ich ja als Deutsche komme dann irgendwo hin und dann denken die immer so, wer ist das denn jetzt? Und werde natürlich auch immer gecheckt, ja, was hat die gemacht und so weiter. Und dann gibt es dann doch Filme, die sie kennen. Okay, dann ist dann die Begegnung nicht mehr ganz so. Und warum kommt die jetzt aus Deutschland? Also da habe ich total unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also welche, die sagen, das ist dein Beruf und das ist mein Körper und ich komme sozusagen damit und wie viel Zeit du brauchst und was du machst, das ist dein Ding. Also ich stelle mich zur Verfügung.
Sind das eher die Theaterleute?
Also das sind ganz viel die Engländer, muss ich sagen. Und so sind auch die Australier. Also ich, das ist meine persönliche Theorie dazu.
Ja.
Ob die jetzt stimmt, weiß ich nicht. Die Australier sind ein bisschen ähnlich wie die Engländer und sind auch viel, spielen viel leichter.
Ja.
Ja, vertrauen auch schneller und so. Und alles, was aus Amerika kommt, ist so ein bisschen erstmal
reservierter.
Ja, und geblockter und muss mehr kontrolliert werden und wird mehr beobachtet und ist auf jeden Fall eine andere Welle, das zu ranzugehen. Mhm. So ist auch schon der Weg, ne, über Assistenz und also ehe man da irgendwie mal in eine Form von Kontakt treten kann oder sowas, ist schon auf jeden Fall anders. Mhm. Mhm. Und dann kann sich das aber auch auflösen, ne? Also das kann dann ganz einfach sein, weil die nur vom Management und von was auch immer geblockt werden und dann sind die plötzlich offen und alles Mögliche und so weiter. Und es sind doch oft sicherlich schlechte Erfahrungen, die dazukommen, die sie dann bewegen, dass von diesen Leuten, die ja mit ihnen sind, das einfach abzuwiegeln erstmal, um zu prüfen. Also ganz oft gehe ich ja in Vorgespräche, auch mit Schauspielern, ob die dann sozusagen mich absegnen. Ist ja nicht Produktion, Regie, sondern sind ja auch einzelne Schauspieler, die mich dann plötzlich, also ich habe ja so viele Interviews für einzelne Jobs, dass ich so denke, oh, mein Gott, nach so vielen Jahren muss ich immer noch geprüft werden.
Ist ja interessant.
Ja.
Und dann nicken dich dann zum Teil drei Hauptdarsteller ab.
Ja.
Ist nicht dein Ernst.
Mhm.
Ja. Aber was machst du dann? Also ist es dann einfach ein Gespräch? Oder?
Es ist ein Skype oder manchmal muss ich auch fliegen, ne?
Mhm.
So, dann, also ich, wie gesagt, gerade in dem letzten plötzlich, ja, du musst jetzt, also es hört sich ja immer so toll an, du musst jetzt nach New York fliegen, aber dann dahin fliegen für ein Gespräch und zurückkommen, ja. Ist ja, ich meine, hallo?
Ja.
Ist auch ein bisschen übertrieben.
Mhm.
Ja, und dann kommt man dann aber an und dann ist es total nett. Und dann ist alles super und Vertrauen und alles ist abgebaut und dann kann man gleich den ersten Testabdruck oder was auch immer man braucht gleich nehmen, damit man das auch ein bisschen genutzt hat. Also im besten Fall macht man ein Fitting gleich mit, was aber nicht primär so geplant ist, sondern es ist eigentlich dann eine Form von Kennenlernen oder so. Also ja, also da gibt es ganz unterschiedliche Situationen auf jeden Fall. Und jetzt, um auf deutsche Schauspieler zu kommen, auch da gibt es alles. Es gibt, finde ich, welche, die sind total offen und welche, die brauchen eine andere Unterstützung. Ja?
Mhm.
Man darf auch nicht vergessen, ich finde, dass ein europäischer Film oder ein deutscher Film ist was anderes vom Look auch her, ne?
Mhm.
Wenn man jetzt irgendeinen Ami oder einen englischen Film sieht. Mhm. Also viele Sachen, die da gemacht werden, würde man hier nicht machen, weil das gefällt hier nicht.
Mhm. Was zum Beispiel?
Zu viel Make-up, ganz klar. Von der Seite wollen die gar kein europäisches Make-up.
Mhm.
Und das Licht ist eine andere Form. Also das Licht wird dann auch so gesetzt, dass es in dem Sinne einen anderen Look ergibt.
Mhm.
Und wenn du nicht diese Schichten aufträgst, also es ist wirklich interessant, aber ich mag das alles, ne? Weil ich das alles als Elemente benutze.
Mhm.
So, also ich mag sowohl natürlich wenig, aber ich kann auch dieses andere verstehen, wo es zu viel ist, wo es irgendwie, wo du denkst, so, du kriegst nichts mehr mit von irgendeiner Pore, sondern alles ist irgendwie dick und modelliert und konturiert. Mhm. Und ja, aber auch das hat was, wenn man das Element benutzt im Film.
Mhm. Wie kam es denn jetzt eigentlich dazu, jetzt mal so zurückzugehen mit deinem Start ins Berufsleben? Wie waren deine Anfänge und wie kam es dazu, dass du dann eben auf einmal diesen Durchbruch hattest und seit 2006 dann immer wieder auch international gedreht hast?
Also meine Anfänge waren sehr stockend.
Ja?
Ja. Ich hatte diese Schule fertig und dann habe ich während schon so ein bisschen mal Studentenfilme so ein bisschen gearbeitet und es war einfach, also ich wusste gar nicht, wie ich in diese Welt eindringen sollte. Ja. Mhm. Ich habe mich dann auch beim Theater beworben, bei einem in Genf. Weil ich dachte, wenn, dann würde ich gerne Französisch dazu haben als Sprache. Also ich fand Französisch irgendwie ganz toll und wollte das unbedingt so, also maximal perfektionieren. Und dann dachte ich, das Beste wäre doch irgendwie, dann gehe ich gleich an ein Theater, wo das halt auch gesprochen war. Habe eine wahnsinnig, also aufwendige Bewerbung geschrieben und habe dann einen Zweizeiler in Deutsch zurückbekommen mit einer Ablehnung, weil die sich halt natürlich für einen Schweizer entschieden haben. Das war meine einzige Theaterbewerbung. Und ansonsten, ja, also ich war so ein bisschen ratlos, wie, ich kenne ja niemanden, wie mache ich das jetzt? Mhm. Und habe mich dann also wirklich ganz über Filmproduktionen, Adressen und Briefe dahin geschickt. Es hat natürlich nie jemand geantwortet. Aber ich glaube, es war auch das, war für mich ein wichtiger Prozess, wie gehe ich damit um? Mhm. Und dann irgendwann bin ich mit einem Freund zusammen nach Köln gefahren. Und wir haben dann unterschiedliche Stationen, also unterschiedliche Produktionen abgeklappert. Mhm. Er war Schauspieler und ist sozusagen zu Casting gegangen und ich bin immer mit ihm mitgegangen. Ja. Und dann gab es halt eine Castingfrau, die gesagt hat, ah, meine Tochter, die ist Produktionskoordinatorin. Ich glaube, die brauchen jemanden, ich rufe die mal an. Und dann bin ich zu der, also es war ehrlich gesagt der größte Zufall, und die brauchten wirklich jemanden. Dann habe ich in einer, also es war mein erster richtig bezahlter Job, in einer Serie von RTL, und zwar hieß die SK Babies.
Ist mir sogar noch ein Begriff.
Ist eine Krimiserie. Mhm. Ich glaube, die ging über 6 Monate. Und das war, also ich sage jetzt mal, unabhängig von diesem Studentenfilm, der erste richtig bezahlte Job für mich. Mhm. So, und so habe ich angefangen. Und daraus haben sich Dinge ergeben, komischerweise. Also das war eigentlich die Tür. Man sagt ja immer, ne, du brauchst eine Tür und dann entwickelt sich alles weiter. Und das war die Tür für mich, diese Frau.
Und wie kam es dann zu dem nächsten Durchbruch, also die Tür für die internationalen Sachen? Wie hat sich die für dich geöffnet?
Also es kam relativ schnell Ende der 90er oder sowas, Sonnenallee. Mhm. Also das war für mich ein tolles Projekt und auf jeden Fall ein großer Schritt. Mhm. Danach gab es dann, glaube ich, Gut bei Lenin. Es war auch ein super Projekt und hat natürlich wahnsinnig lange gedauert und so weiter. Also es war auf jeden Fall ein weiterer Schritt. Und wie es dann weiterging, ich muss jetzt ehrlich gesagt gerade passen.
Valley of Flowers hast du
gesagt. Ah ja, Valley of Flowers ist doch ein gutes Beispiel. Ja. Es gab dann ein Projekt, das war nämlich davor, das hieß Shadows of Time.
Ah, ja, mit dem Florian Gallenberger.
Florian Gallenberger. Ja. Mhm. Und sie haben gedreht in Kalkutta und haben dann gestoppt aufgrund von Krankheit und mussten wieder neu zusammenkommen. Und die Leute, die es vorher gemacht haben, die konnten nicht mehr, weil die haben was anderes gemacht. Und somit bin ich auf dieses Projekt gekommen und bin dann irgendwann für den zweiten Teil nach Kalkutta. Also, und es war auch irgendwie ganz in Ordnung. Die haben das so abgebrochen, weil es gab eine Kindheitssequenz und eine dann später erwachsene Sequenz. Mhm. Und die Kindheitssequenz war abgedreht und wir sind sozusagen in die Welt später eingestiegen. Mhm. Einige vom Team waren gleich, aber gab halt neue dazu, weil es halt mit, ich glaube, es war ein halbes Jahr später oder sowas, wurde dann weitergedreht. Und da gab es viel indische Crew auch, die dabei waren. Und für mich war das toll, weil Indien war irgendwie ein Land, in dem ich mich wohlfühle und ich sehe mich da total und also es war eine super Zeit auf jeden Fall. Und bin dann auch länger in Indien geblieben nach diesem Projekt. Und es war schon klar, dass Valley of Flowers kommt. Und Hälfte der Crew von Shadows of Time war klar, machen Valley of Flowers. Mhm. Und so kam dieser Kontakt überhaupt zustande. Und dann war da witzigerweise Pandora-Film. Integriert in dieses Projekt, weil die das aus, ich weiß gar nicht so, wie viel Prozent es aus Deutschland finanziert wurde, aber auf jeden Fall gab es deutsches Geld dabei. Ja, und somit hatte ich die Möglichkeit, mit Claudia Steffens, die hat das alles produziert oder mitproduziert, es waren ja mehrere. Und ich hatte mich mit Claudia getroffen und dann halt mit Nalin und dann war das klar, dass ich das, es war lange dann noch im, wird es wirklich stattfinden, finanziert. Es war sehr knapp, dass es vielleicht nicht und so weiter. Und wir sind dann irgendwann, ja, einfach ins Himalaya gegangen. Und also das ist ja bis heute, glaube ich, so mein Film, der Also ich bin Patentante durch diesen Film geworden, weil zwei Freunde von mir, die heute noch Freunde sind von mir, haben sich da kennengelernt, haben geheiratet, haben ein Kind bekommen. So, also zwei Inder.
Ja.
Und so, es ist immer noch, also auch mit Nalin, wenn der in Berlin ist, zur Berlinale, wohnt der bei mir. Mhm. Es ist ein sehr enges, auch weil wir da im Himalaya, in Leh war das ja, in so einem Camp gelebt haben, was einfach sehr persönlich und sehr eng war.
Ein Camp in den Bergen dann?
In den Bergen, genau. Und auch wirklich sehr einfach. Also sehr einfache Bedingungen, aber schön gemacht. Ja, so. Und es gab auch nur eine bestimmte Anzahl an, also ich glaube von 7 bis 9 oder sowas gab es Strom. Und man musste dann halt mit Kerzen, wenn man länger aufbleiben wollte. Also es war einfach naturmäßig und das bringt dich. Und es waren ja, glaube ich, 38 unterschiedliche Nationalitäten, die an diesem Film zusammengearbeitet haben. Und es war also ganz toll. Es war wirklich eine ganz, ganz besondere Zeit, die wir da zusammen erlebt hatten. Und für mich, also auf jeden Fall ein Highlight.
Wie viele Menschen war sie denn?
Ich glaube so, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber bestimmt 190 oder?
Also, das ist ja Wahnsinn. Aber für den Film hattet ihr dann schon Strom, also dann über Generatoren.
Ja, ja, gab es ja Generatoren und sowas, ne?
Aber im Camp haben sie dann
im Camp
nur
war halt,
5 Stunden angemacht.
Genau, weil das halt war, ja, ist, damals, also ich war ja nochmal später im Himalaya und habe nochmal da gedreht und habe auch gemerkt, wow, wie unterschiedlich es ist. Da, damals gab es keinen Handyempfang.
Ja.
Es gab ein Telefon, wo man sich anstellen konnte, wenn man nach Hause telefonieren wollte. Mhm. Und du hast aber bestimmt eine Stunde angestanden, bevor du überhaupt mal ran konntest. Und dann war sicherlich, also war auf jeden Fall, wenn du nach Europa telefonieren wolltest, klar, dass die Leitung abbricht.
Mhm.
Genauso war es mit Internet. Du hast ewig gewartet, bis diese Internetseite sich irgendwie aufbaut. Und dann dachtest du, oh, jetzt kann ich vielleicht etwas lesen. Und dann ist sie zusammengebrochen, kurz bevor sie sich aufgebaut hat. Und dann hast du gesagt, ja gut, dann ich möchte meine Zeit nicht damit verbringen, sondern du verbringst dann die Zeit irgendwie mit dem, was da ist. Also ich kann das auch verstehen, dass sich das entwickelt und dass die Leute das da auch haben wollen. Mhm. Aber es hat eine Qualität, das nicht zu haben.
Mhm.
Du bist halt viel mehr mit den Menschen.
Und daraus haben sich dann auch viele von den nächsten Projekten dann ergeben oder gab es nochmal einen neuen Schritt?
Daraus glaube ich jetzt gar nicht so sehr.
Also was würdest du sagen, war so der wichtigste Schritt eigentlich oder der wichtigste Zufall, die, weißt du, so die entscheidenden, es gibt ja manchmal so entscheidende Begegnungen oder entscheidende Schnittstellen.
Ist immer die Frage, was möchtest du, ne? Und wo möchtest du hin? Oder siehst du dich irgendwo, oder hast du einen Plan oder hast du keinen Plan und so weiter und so fort. Und bei mir war es immer ganz stark, dass ich irgendwie gemerkt habe, ja, es interessiert mich, aber mein Bauch macht irgendetwas, was mir nicht gefällt.
Mhm.
Und wenn sich das nach oben saugt in meinen Kopf und der dann irgendwie durchdreht, dann kann ich das nicht machen, das Projekt. Also es gab öfters Entscheidungen, ne? Mache ich das oder mache ich das? Und ich hätte noch mal mehr machen können. Also ich habe mich oft gegen ein richtig großes Projekt dagegen entschieden und habe dann lieber ein Projekt gemacht. Also was immer noch irgendwo groß war, aber was ich mehr greifen konnte für mich. Die Frage ist, was ist wichtig, ja? Man weiß ja auch nicht, warum komme ich da hin, ne? Also warum ist dieses Angebot da? Oder also ich für mich kann es ja nicht sagen, warum kriege ich denn diesen Anruf?
Okay.
Ich weiß ja nicht, woher die ihre Informationen haben. Oder so. Bei einigen Sachen kann ich das sagen, aber bei einigen Sachen, die kenne ich ja nicht, die Leute. Also zum Beispiel auch mit Crazy Rich Asians, das war eine Situation. Es war ganz lustig, weil ich war eigentlich auf einem ganz anderen Film, den ich hätte machen sollen. Mhm. Und es war schon alles klar. Ich mache den Vertrag und so weiter und so fort. Und dann kriege ich eine E-Mail, wir drehen nicht. Es ist gestoppt. Also es wurde auch schon, also es war gar nicht, also so viel ist schon vorproduziert worden. Und es wurde dann einfach, ja, wir verschieben das mal auf nächstes Jahr oder irgendwie, oder wir schauen mal und so. Und dann denkst du so, uff, okay, ich war jetzt eigentlich total darauf eingestellt und ich habe auch schon ganz viel vorbereitet, das jetzt zu machen. Jetzt ist das nicht, jetzt musste ich mich erstmal wieder auf mich zurückbesinnen Und dann gibt es aber 3 Tage später eine E-Mail von wegen dieser und jener Job und bist du frei und könntest du einen Skype-Call und so weiter. Ne? Und dann denkst du so, ach, wie lustig. Und dann, damals war ja nicht klar, dass dieser Film in irgendeiner Form, ne? Also du fängst ja auch einen Film nicht an, ah ja, der wird erfolgreich, deswegen machst du gar nicht. Und dann war das irgendwie klar. Und dann eine Woche später war ich im Flugzeug und bin nach Malaysia geflogen. Und habe dann einen Film gemacht, was witzigerweise ja so ist, bevor der rauskam und ich hatte den auf meiner Vita, gab es immer so die, was ist das denn? Das klingt aber gar nicht gut. Ist das irgendwie so eine billige TV-Serie oder so, ja? Und dann habe ich schon fast überlegt, ah, vielleicht sollte ich den runternehmen, weil der stellt so viele Fragen, ne? Der irritiert. Jetzt ist es so, dass ja alle Leute fast durchdrehen. Es ist so lustig, also auch wie die Welt ist.
Du hast vorhin gesagt, dass es immer wieder für dich den Punkt gab, wo du eben mal überlegt hast, ob das eben zu stressig ist. Ne? Also dass du so immer wieder an Punkte gekommen bist, wo du gedacht hast, vielleicht kann ich das nicht mehr oder vielleicht ist das nicht mein Job. Kannst du die Punkte genauer beschreiben und was du dann jetzt auch im Laufe deines Berufslebens da für Lösungen gefunden hast, um damit umzugehen?
Also die Punkte sind einfach die, im Endeffekt Ergebnisse zu schaffen. Also wir wollen dich jetzt mit schwarzen Haaren und du willst dir aber die Haare nicht färben, die Perücke ist aber nicht fertig, wir wollen aber heute Nachmittag, brauchen wir das aber. So, das sind extreme Stressmomente. Wie schaffst du das, irgendwie das nicht aufzuhalten, weil die Entscheidung kam zu spät, dass du jetzt wirklich da gehst, die Finanzierung kam zu spät, also das sozusagen abgehakt wurde, ja, wir wollen das auch bezahlen. Und somit ist jetzt diese Person, die das macht, ja, die braucht ja ihre Zeit. Und du kannst ja jetzt nicht diese Person so stark unter Druck setzen, weil, also das sind halt sehr starke Stressmomente. Oder wenn Dinge sich verändern, Drehpläne verändern sich, plötzlich ist das, was in 2 Wochen gedreht wird, wird morgen gedreht. Also das sind alles extrem starke Stressmomente und die passieren einfach immer wieder. Ich denke mir immer, okay, es gefällt mir gar nicht, also persönlich nicht, aber das hilft ja in der Situation nichts. Also man muss das einfach möglich machen. Und die Frage ist jetzt, wie? Also das sind eher so Stressmomente oder dass halt so viel parallel abgefragt wird, dass du denkst, du kannst das mit der Vorbereitungszeit, die du jetzt hattest, ich kann das gerade nicht liefern, aber ich muss das in irgendeiner Form liefern. Und das sind einfach Momente, die mich weniger schlafen lassen, weil ich dann irgendwie, um das zu liefern, irgendwie so lange in die Nacht hinein arbeite, dass, und ich meine, ich bin ja keine 20 oder 30. Es ist natürlich auch, es geht ja auch um meine Kraft. Und die Kraft, so ein Projekt durchzuhalten. Also wie teile ich meine Kraft ein? Ich kann ja nicht alles verwenden am Anfang und dann bin ich nur noch fertig für die komplette Drehzeit oder so und kann das alles gar nicht mehr stemmen. Das ist ja auch nochmal eine Einteilung, die da, also das alles in mir zu halten und das auszuhalten und, ist oft, finde ich, ja, also.
Aber du hast ja da anscheinend Lösungen gefunden, weil ich meine, du hast ja unglaubliche Projekte gemacht.
Ja, also, ich glaube, was bei mir natürlich anscheinend also ist, dass, also egal in welchem Stress es ist, es kann niemand bei mir ablesen. Also alle denken, ist alles in Ordnung.
Aber trotzdem bist du ja noch gesund und hast trotzdem so eine Sache gemacht wie Cloud Atlas, Anonymous, John Rabe. Ich meine, das waren ja alles Projekte, erstmal unheimlich lange Filme, Cloud Atlas mit 1000 verschiedenen Zeitebenen, Anonymous zu Zeiten Shakespeares mit einer riesigen Personage. Also ich weiß nicht, wie viele Perücken ihr dafür gehabt habt. Also es muss ja du hattest viele Projekte mit einer hohen logistischen Herausforderung, also wo so viele Fäden bei dir zusammenliefen. Du musst ja eigentlich der Meister sein, um mit Stress umzugehen.
Also das macht mir auch Spaß, diese Herausforderung.
Ja.
Ja, also das herauszufinden, wie kann ich das am besten alles lösen. es kommt auch total viel an, wer arbeitet in deinem Team. Mhm. Ja, von wem kriegst du die richtige Unterstützung und wer ist wirklich da und so. Also das ist sehr, sehr wichtig. Dadurch weißt du dann, okay, das kann ich abgeben. Weil dieser Person, ich weiß, was dabei rauskommt, wenn die das macht.
Mhm.
Und also wenn du dir so die Teams aufbauen kannst, das, also bei, besonders bei Anonymous, das war auf jeden Fall sehr extrem und es war auch sehr, sehr intensiv und das war wichtig, da gute Leute zu haben, die dabei sind.
Wie groß war denn da dein Team?
Ich glaube, im Hauptteam waren wir zu 8 und dann halt alles, was mit Background und so zu tun hat, also ein Koordinator und halt also 2 Leute und ich glaube, teilweise hatten die bis zu 35 Zusätze. Also für Komparserie und sowas. Also wenn diese ganzen Theatergeschichten und diese Bälle und so, das war, da war es auch richtig extrem.
Unser Podcast hier richtet sich ja jetzt nicht nur an Filmschaffende, sondern auch an Filminteressierte, die jetzt vielleicht noch nicht so wissen, wie genau die einzelnen Gewerke arbeiten. Also würdest du uns da vielleicht mal einen Einblick geben in dein Berufsfeld? Also was sind eigentlich deine Aufgaben als Maskenbildnerin? Wie läuft es ab, wenn du ein Projekt kommst? Wie näherst du dich dem an? Es ist ja bestimmt auch sehr, sehr unterschiedlich von Projekt zu Projekt. Also vielleicht kannst du da das anhand von 2 unterschiedlichen Beispielen mal beleuchten, was da eigentlich auf dich zukommt, wenn du eine Zusage hast für ein Projekt.
Also wenn ich dann das Buch gelesen habe, weiß ich ja erstmal, wo ich mich befinde. Ja? Befinde ich mich in der Jetztzeit oder ist es ein historisches Projekt? Und wenn es historische Projekt ist, in welchem Land spielt es, in welcher Zeit spielt es, mit welchem kulturellen Hintergrund ist es? Also das sind dann alles so Sachen, die kristallisieren sich ja aufgrund des Buches heraus. Und dann fange ich eigentlich an, mich mit dieser Zeit, mit diesem Land, mit dieser Geschichte erstmal zu belesen. Also jetzt, wenn wir Anonymous nehmen als Beispiel, das ist Elisabethenzeit, Shakespeare, also das ist ein Feld, in dem kannte ich mich nicht aus. Das ist klar, also hat man Bilder und Gemälde von Elisabeth gesehen und klar hat man Shakespeare vorher gesehen und klar kennt man Shakespeare-Stücke, aber ich habe einfach angefangen, erstmal alle Stücke, die in diesem Drehbuch überhaupt vorkommen, mir alle Theaterstücke anzugucken. Ich habe geguckt, was läuft wo und jede Inszenierung ist ja auch anders. Ne? So, also, und dann habe ich geguckt, sind die schon mal verfilmt worden? Dann habe ich irgendwie mir die ganzen DVDs besorgt, mir diese Verfilmungen angeguckt. Also gar nicht, um jetzt das nachzumachen, sondern einfach, um unterschiedlichste Blickwinkel zu bekommen. Dann bin ich...
Nur ganz kurz, wie viel Vorbereitungszeit hattest du?
Oh, das war gut, Vorbereitung. Also da hatte ich 10 Wochen Vorbereitungszeit. Also das war aber auch notwendig. Also
ja, klar.
Dann war glücklicherweise, muss ich ganz ehrlich sagen, war die Hälfte der Woche war ich in London und die andere Hälfte der Woche war ich in Berlin, weil wir haben in Berlin im Studio gedreht. Aber dadurch, dass alle Schauspieler aus England kamen, haben wir sozusagen die Hälfte der Woche immer im Studio, also Sand Studios, so ein ganz kleines altes Studio, ja, im östlichen Teil von London, haben wir da überwiegend vorbereitet. Und sind dann halt immer nach den Fittings, wenn wir Schauspieler getroffen haben, halt mit allem zurückgeflogen und haben dann halt alles, was an Leuten verteilt, immer, okay, du musst jetzt das machen, das machen, das muss vorbereitet werden und so weiter. Aber davor gab es eigentlich noch einen ganz anderen Hintergrund und zwar dadurch, dass wir halt in London vorbereitet haben, bin ich auf jeden Fall in alle in alle Museen gegangen, habe mir alle Gemälde angeguckt, um mir so viel wie möglich erstmal Originalmaterial anzuschauen, was ist. Dann gibt es gab es zu dem damaligen Zeitpunkt am Globe Theater eine Frau, die sich mit historischem Make-up auseinandergesetzt hat, beziehungsweise darüber eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat und in einem Buch verfasst. Und die habe ich zum Beispiel getroffen und die hat mir Materialien erklärt, die Wirkung der Materialien, den Hintergrund, warum das gemacht wurde. Es hat natürlich alles mit der Queen, mit Elizabeth zu tun gehabt. Die Stirn, die Farbe der Haut, der Schein und so weiter und so fort. Und es war ja sozusagen Perlen, die eigentlich
zermahlen
wurden, genau. Ja. Und dann sozusagen als Make-up aufgetragen wurden, weil es dadurch diesen Perlmutt-Charakter hatte und somit den Schein. Mhm. Und die Stirn wurde auch höher gesetzt, um sozusagen den Schein zu erhöhen, also das Leuchten, die Leuchtkraft.
Also höher gesetzt, indem der Ansatz
abrasiert wurde. Die Stirn wurde ja abrasiert und nach hinten geschoben und so weiter, um es dem Mond ähnlicher zu machen. Das kann man jetzt im Film benutzen, und man kann es auch nicht benutzen. Aber ich fand es irgendwie erstmal interessant als Wissen und als Mittel, und um damit umzugehen. Also, und das ist halt alles in die Recherche eingeflossen. Es gab unglaublich viel Fotomaterial, die dann alle zusammengebracht werden. Ich mache das immer am Computer mit so einem PowerPoint-Programm, dass die ganzen Sachen zusammenkommen, dann daraus entstellen sich diese ganzen Moods zu jeder Rolle, dann wird das alles ausgedruckt, und ich brauche das dann auch immer so im Raum zum Sehen, ja, dass man auch sich dahin zurückentwickelt, was gibt es für Möglichkeiten, auch diese ganzen Frisuren zu gestalten, diese Theaterstücke da einen Unterschied herzustellen, ja, wie diese zurückgedacht in diese Zeit, mit anderen Materialien, aber trotzdem noch, also teilweise ja höfisch, weil ein paar Theaterstücke waren ja sozusagen in ihrem Palast. Mhm. Und dann gab es natürlich im Globe diese fürs Volk oder beziehungsweise dann auch die obere Etage. Ja, ich glaube, ich bringe jetzt das durcheinander, aber egal, auf jeden Fall gab es ja da diese Ebenen der Leute,
der Schichten,
wer wo sitzt,
um den
in
Olymp,
welcher Schicht, genau. Und ja, und da hatte ich halt das Glück, ich habe jemanden gefragt, ob sie Zeit hätte, damit in der Vorbereitung mitzumachen, die halt ihr ganzes Leben eigentlich nur am Theater gearbeitet hat. Mhm. Und die halt lange in Rente war, und ob sie irgendwie da mit alten Mitteln einfach Ideen mit reinwerfen kann. Und sie war natürlich total happy und ist da auch sehr aufgegangen und hat wirklich ganz tolle Ideen, auf die ich gar nicht gekommen wäre, weil ich diese Materialien gar nicht kenne. Mhm. Und also da einfach gebastelt ganz viel. Ja. Und dadurch ist sehr Schönes, finde ich, für diese Theaterstücke so entstanden. Und wir haben natürlich welche Materialien benutzen wir dafür, wenn wir Perücken anfertigen. Die sollen dann nicht aus Haare sein, sondern das ist dann eingefärbtes Hanf oder eingefärbte Wolle. Oder also wir haben da wirklich...
Was hat das für einen Vorteil?
Einfach, um auch diese Theaterwelt abzugrenzen von der anderen Welt. Um dem was anderes zu erzählen.
Es mussten ja eigentlich alle eine Perücke haben. Ne?
Es hatten alle mal Perücke, weil auch zu dieser Zeit zum Beispiel ja gar keine Frau auf der Bühne gestanden hat. Es waren ja alles Männer, die in Frauenrollen waren. Also musstest du sowieso schon mal alle Männer in Frauen, Romeo und Julia.
Aber die Frauen, also jetzt auch außerhalb des Theaters im Film, die haben ja auch alle Perücken gehabt,
Die haben
oder?
Auch alle Perücken, genau. Ja, ja. Also das war auf jeden Fall, da hatten eigentlich alle irgendetwas. Es war eine sehr aufwendige Produktion.
Wo bekommt ihr die her? Also habt ihr die alle angefertigt?
Nein, die werden angefertigt. Ja, also teilweise werden sie angefertigt, teilweise gibt es halt einen Fundus, wo man halt, vielleicht gibt es da die eine oder andere, die man benutzen kann. Aber es wurden massiv angefertigt für diesen Film.
Aber das dauert doch auch ewig.
Das dauert
also,
total lange.
Ich staune jetzt, dass ihr mit 10 Wochen hingekommen seid.
Naja, das ist halt, ich sage ja, ist ja Stress. Es ist ja, da ist viel zu tun und wenig Schlaf.
Also wie viele Leute haben da dran gearbeitet? Und
wir hatten halt gute Räume. Also wir haben halt einen kompletten Workshop aufgebaut mit nur Leuten, die geknüpft haben.
Perücken geknüpft
haben. Und also ich glaube, da hatten wir teilweise 10 Leute, die halt nur da jeden Tag geknüpft haben. Und ich wollte das halt auch nicht irgendwo hingehen in irgendein Perückenhaus, die das anfertigen, weil mir das auch zu viel Zeit gekostet hätte, da hinzufahren, um zu gucken, ist das jetzt so, wie ich das möchte. Und somit war das irgendwie halt in unserem eigenen Haus. Und ich konnte jeden Tag sozusagen gucken, okay, wie ist es? Nee, hier müssen wir anders, da müssen wir eine andere Färbung reinbringen oder wir brauchen hier doch nochmal ein anderes Haar. Okay, das haben wir nicht, dann müssen wir das irgendwie noch. Also Es war eine viel engere Form, das, also für mich auf jeden Fall, das möglich zu machen.
Wie lange dauert es denn, so eine Perücke zu machen?
Also in der Regel würde ich sagen, so 80 Arbeitsstunden ungefähr. Also du arbeitest auf jeden Fall 2 Wochen an einer Perücke.
Aber wenn ihr jetzt 10 Leute hattet, also dann wie viele Perücke habt ihr denn angefertigt?
Das weiß ich jetzt nicht mehr so viel, aber es waren auf jeden Fall sehr viel. Und dann ist es ja auch die Frage, wer ist am Anfang? Du musst es natürlich, wer ist, sind alle von Anfang an dabei oder kommen welche nach 4 Wochen rein? Dann hast du ja noch Zeit.
Okay,
ne? Also du kannst es, das musst du ja ein bisschen so bauen, was ist Priorität und was geht nach hinten? Also wo fokussiere ich mich erst drauf und was ist dann später dran und auch mit Veränderungen. Ne? Also selbst wenn die Perücke dann angefertigt wird, sitzt sie auch wirklich, muss man die verändern, geht die wieder zurück, um nachbearbeitet zu werden und so. Also das ist auf jeden Fall ein längerer Prozess, ein sehr aufwendiger Prozess und Zeit ist immer knapp. Also das ist einfach leider.
Das heißt, dann in so einer Zeit schläft man dann auch keine 8 Stunden nachts, sondern eher nur 5.
Ja.
Über wie, was für einen langen Zeitraum insgesamt mit dem Dreh dann? Ist ja beim Dreh wahrscheinlich nicht besser.
Ja, beim Dreh, ich meine, da gibt es ja zumindest dann Wochenenden.
Ja, okay.
Wenn dann irgendwann diese Phase abgeschlossen ist, dass du nicht mehr produzieren musst, sondern nur noch das Produzierte sozusagen anbringen, dann hast du ja auch dann irgendwann ein Wochenende frei. Und dann kannst du dieses Wochenende benutzen, um dich zu regenerieren.
Aber das heißt, in der Vorbereitungszeit gibt es eigentlich auch kein Wochenende.
Also ich meine, du hast natürlich offiziell ein Wochenende, aber also ich habe immer etwas gemacht am Wochenende. Ich kann nicht sagen, dass ich da ein Wochenende irgendwie... Also ich hätte auch gar nicht die Ruhe gehabt, um das so stehen zu lassen. Also man hat zumindest am Wochenende irgendwas gemacht, wo auch gut war, dass die anderen nicht da sind, weil ich keine Unterbrechung hatte.
Ja.
Also hier hatten wir sozusagen eine Theaterwelt, die eine Herstellung hatte, also andere Leute als die Perücken hergestellt haben. Dann hatten wir so halt, also alles, was mit Tests zu tun hatte. Also wir haben halt Leute bestellt, dass wir halt austesten könnte, welche Frisuren funktionieren, wie kann man die herstellen, welche Haarteile brauchen wir dafür, welchen Haarschmuck braucht man dafür, auch eine Absprache mit Kostüm, weil der Haarschmuck muss sich ja im Kostüm widerspiegeln. Also das ist sozusagen, was dir vom Kostüm gegeben wird, als Haar vom Haarschmuck her, muss irgendwie in eine Form gebracht werden, dass es auch gut integriert werden kann. Das musst du herausfinden, ne? So.
Also das kommt dann aber vom Kostüm?
Das kommt vom Kostüm, genau. Du kannst dir sagen, okay, wir brauchen Bänder in den und den Farben, das ist die Farbskala, hat man das auch da, um das dann irgendwie noch zu verändern oder noch was zuzumachen oder auch was zu verstecken, was man, was dann halt nicht funktioniert hat in der Schnelligkeit oder irgendwie sowas. Dann ist ja auch eine sehr starke Zeit der Bärte. Also wir hatten auch ganz viele Leute, die nur Bärte hergestellt haben. Also es war für uns alle schlaflos, würde ich sagen, für eine sehr lange Zeit.
Und du hast das aber alles koordiniert, also das ist eine unglaubliche Logistik.
Also, um das in irgendeiner Form, ich könnte jetzt auch sagen, ich kümmere mich nur um den Look. Aber ich für mich als Mensch kann das nicht, weil ich brauche für mich auch die Zeit. Ich könnte ja sagen, jemand anders macht die Logistik. Aber ich fühle mich dann nicht so, als hätte ich den Überblick. Also mir fehlt dann was. Und deswegen ist es so ein bisschen, verbinde ich das meistens so ein bisschen miteinander. Und Dinge, wo ich jetzt denke, das ist etwas, was mich jetzt eher rausbringt, dann gibt es ja Leute, die das übernehmen können. Ja? So, aber um Ablauf, um Timing zu behalten und irgendwie die Form und den Look, also das ja, das, da bin ich auf jeden Fall unter Strom.
Was wird noch alles vorgearbeitet? Also wie ist das so mit Narben und Verletzungen?
Wird das auch alles? Ja, das wird auch alles vorgearbeitet. Das wird auch alles getestet.
Aber von dir oder wer fertigt das
an? Gibt es also von mir? Die Zeit habe ich ja gar nicht mehr. Ne?
Ja.
Also
aber normalerweise macht das der Maskenbildner, also bei einer kleineren Produktion?
Genau, würde der das machen, könnte der das machen. Wenn er das nicht machen will, dann gibt es auch Leute, wo man das bestellen kann, die machen das für dich und so weiter. Also ich kann jetzt nur sagen, das sind meine 10, also meine Narben, die ich mag.
Beschreib doch mal für jemanden, der das jetzt nicht weiß. Also was heißt, das ist eine Narbe, die du magst?
Also ich gucke im Internet nach und suche Fotos. Also es ist ja sowieso gut, ein Archiv zu haben. Mhm. So mit Dingen, die du magst oder mit Zeiten oder mit was auch immer irgendwann zu dir kam, was du gefunden hast, was Schönes, kannst du irgendwo absortieren und dann kannst du gegebenenfalls für ein Projekt einfach sagen, ah toll, ich habe ja darüber schon mal nachgedacht und ich habe ja da irgendwo einen Ordner und da kann ich jetzt einfach reingehen und schauen, ob da etwas ist. Mhm. Und so, man braucht eine Narbe im Gesicht. Die ist entstanden aufgrund von einem Messerschnitt. Und die ist jetzt 10 Jahre alt. So, die brauchen wir und die sitzt irgendwo. Dann sucht man im Foto, was einem gefällt. So könnte ich mir diese Narbe vorstellen und gehe dann zu jemandem, der die modellieren kann. Das sind meistens Spezialmaskenbildner. Und die machen dir dann eine Modulation und gießen das in Formen ab und dann kannst du entweder diese Narbe immer bestellen bei dieser Person oder die geben dir die Form und jemand in deinem Team macht die dann, also da gibt es Materialien, es sind Silikonformen, da gibt es Materialien, die man da rein, ist eine Paste, die kommt da rein, das muss dann trocknen über Nacht und dann kann man am nächsten Tag diese Narbe anbringen, aus dieser Silikonform heraus. Wenn man jetzt über größere Sachen nachdenkt, wie die Kehle wird durchgeschnitten und das Blut soll rausspritzen, dann ist das sowieso ein komplett anderer Aufwand, weil man muss von dem Schauspieler erstmal einen Abdruck nehmen, einen Körperabdruck, weil dieser, es ist ja nicht nur der Schnitt, der hergestellt wird, sondern es ist der komplette Hals, der in einen Silikon modelliert wird und der dann komplett also eigentlich wie so ein Kragen fast, angebracht wird. Der wird angeklebt, dann gibt es dann meistens noch Blutbahnen, die gelegt werden, also
ein Schlauch.
Mit Schlauch, danke. Blutschläuche, die gelegt werden, wo dann jemand, also wenn der Schnitt dann wirklich passiert, jemand hinten steht mit der Pumpe und sozusagen drückt, damit dann auch der, weil es ist ja Hauptschlagader und da kommt auf jeden Fall sehr viel Blut raus für diese Situation. Das ist auch eine interessante Sache, weil wie weit kann die Person wegstehen von dem Schauspieler, wenn die Aktion passiert, weil es hat was mit dem Druck zu tun, von dem Blut, von dem Blutlauf. Man kann es zwar vorlaufen lassen, aber es darf ja nicht vorher rauskommen, das Blut. Also das sind alles so. Deswegen ist es eine bestimmte Form, wie man, es ist auch wichtig mit Kamera, wo steht die Kamera, dass der Schlauch nicht zu sehen ist, dass die Person nicht zu sehen ist, dass man sich nur darauf konzentriert, auf den Schauspieler, auf diesen Schnitt, Blut spritzt.
Und dann macht ihr dann auch so Spritzproben oder vorher? Oder wie macht man das?
Ja, also das machen ja, also dafür kommen auf jeden Fall Spezialleute, ne? Also das sind Spezialmaskenbildner.
Okay.
Also das würde ich dann nur organisieren, dass die zum Abdruck gehen, die modellieren das. Ich sage nein, höher, links, rechts, kleiner, größer. Und dann kommt die neue Modulation und dann machen die einmal einen Test mit dem Ganzen und dann wird das gedreht. Mhm. Also an einem anderen Tag natürlich dann. Und wenn du beim Test sagst, irgendwie, also hoffentlich nicht, aber das gefällt mir jetzt gar nicht, wir müssen es komplett neu modellieren, dann ist es natürlich sehr schlecht. Weil das ist ein großer zeitlicher und großer Kostenaufwand, der dadurch entsteht.
Was sind noch so Sachen, die du dann immer vorarbeiten musst, was öfter vorkommt vor Projekte?
Ich arbeite sehr gerne alles vor, was geht, ne? Was man braucht in diesem Projekt. Und also heutzutage ist ja ein großes Thema Tattoos. Auf der einen Seite natürlich das Abdecken der Tattoos, aber auf der anderen Seite auch das Anbringen der Tattoos. Ja, ist auf jeden Fall sehr viel geworden. Also wie macht man Tattoos? Welche Tattoos hat welche Person? Also welcher Schauspieler bekommt welche Tattoos? Warum? Wann hat er die gemacht? Aus welchem sozialen Hintergrund kommt er? Sind es Tattoos, die sozusagen mal klein starteten und dann sich irgendwie abgebildet, also weiterentwickelt haben. warum haben wir diese Tattoos im Film? Vielleicht gibt es zu viele Nacktszenen dabei, um sozusagen dem Schauspieler auch irgendwie so eine Art andere Haut zu geben. Mhm. Ja? Mhm. Und deswegen ein Körpertattoo oder sie haben einen anderen Hintergrund, so wie die in Japan, die Yakuza, die halt eigentlich alles, was vom Ärmel an anfängt, also der Körper ist eigentlich tätowiert. Man sieht sie halt, man sieht es halt nicht, wenn sie angezogen sind, mhm. aber wenn sie dann halt in Kampfposition gehen und so, dann ist halt der gesamte Körper tätowiert. Da gibt es ja also sehr starke Vorbilder. Man darf aber aufgrund von Copyright nicht die Original-Tattoos, die man jetzt einfach im Internet findet mhm. und schön findet, benutzen.
Ah, okay. Mhm.
Ja, das ist ein ganz starkes Thema. Man muss die abändern zu, ich glaube, mindestens 30-40% mhm. oder halt neu kreieren. Also in dem Stil, aber mhm. dann, und da fängt es dann schon an, ne? Also wer zeichnet diese Tattoos, wie, also ich kann vielleicht einiges zeichnen, aber nicht alles. Ich habe dann zum Beispiel so Grafikdesigner, die daran arbeiten, die verändern diese Tattoos, andere Elemente reinbringen, andere Muster reinbringen, andere Zeichnungen reinbringen oder halt Leute, die halt zeichnen, die halt einen komplett neuen, also sagen, okay, das ist die Grundidee, aber ich zeichne dir das jetzt A von mir mit meiner Schrift. Mhm. Also so, das sind immer, die Prozesse mag ich eigentlich sehr, mhm. weil das so viele Leute integriert und weil das irgendwie einen, ja, einfach so eine Entwicklung auch ist, die so schön ist, ja, diese Tattoos herzustellen mhm. zum Beispiel, finde ich.
Aber wie oft kommt das vor für Filme?
Also ich habe das sehr, sehr oft, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Ja. Also gerade auch im letzten Film. Ich hatte 2 komplette Körpertattoos. Das dauert dann auch richtig lange, ne? Ja. So anbringen, es dauert so 5-6 Stunden.
Und wie lange hält es dann?
Ja, also es kommt ein bisschen auf die Person an. Aber es kann im guten Fall circa 4 Tage halten. Du darfst dich natürlich nicht eincremen, duschen nur ohne Shampoo und so, also reines Wasser und so weiter. Also
das, aber dann fängt man doch an zu stinken irgendwann. Wie machen die das?
Ja, also die sind dann, also in der Regel sind die eigentlich, also vorsichtig.
Und so Katzenwäsche kann man aber schon machen.
Genau, das kann man mhm. machen. Und in manchen Situationen geht es aber auch nicht. Dann musst du diese Tattoos runternehmen wieder mhm. nach dem Drehtag, weil die wurden zu stark belastet mhm. den ganzen Tag, sodass eh die Hälfte runter ist. Und dann muss man von vorne anfangen am nächsten Tag. Also.
Aber das heißt, dann ist vor der normalen Maskenzeit, muss man dann nochmal 5 Stunden das Tattoo wieder machen?
Das ist ja auch eine Frage, was hat der an? Ne? Ja. Also wenn wir jetzt sagen, eigentlich mhm. hat er die Arme voll und den ganzen, aber wir sehen der Szene, die haben mhm. wir gesehen und wir haben jetzt eigentlich nur wie er die Arme nach oben, dann musst du ja nicht alle machen. Ja. Dann kannst du sozusagen, mhm. und wenn wir dann heute auch nicht das Shirt ausziehen, mhm. dann ist das ja total in Ordnung. Mhm. Also das ist halt eine Absprache, das ist einfach eine Information. Mhm. Okay, dann kannst du das anders planen, weil du willst ja nicht so viel Vorlauf haben immer mhm. die ganze Zeit. Das ist ja viel zu anstrengend.
Ich gehe trotzdem noch mal kurz zurück. Ja. Du hast die Vorbereitung gemacht, dann triffst du die Schauspieler, dann gibt es Maskentests? Oder
genau, also das ist, Recherche ist abgeschlossen, ja. und dann sagen wir, jetzt kommen die ersten Schauspieler und jetzt stellt man es vor, was man gedacht haben, und dann sagen die entweder so, oh toll, super, lass uns probieren, oder habe ich mir anders vorgestellt. Oder
erstmal jetzt Regie und Kamera und so, oder?
Nee, dieser Prozess sollte eigentlich immer sich weiterentwickeln. Also dieser Vorbereitungsprozess ja. sollte sich eigentlich immer weiterentwickeln mit Regie. Mhm. Ja, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie so der Stand. Und dann so, dass man jetzt da nicht anfängt, plötzlich was mhm. ganz anderes ja. zu entwickeln oder mhm. so. Aber natürlich verändern sich Dinge, wenn der Schauspieler dann kommt. Mhm. Und dann probiert man. Also entweder probiert man dann diese Sachen und dann schaut man, wie wirkt das? Wie ist vielleicht diese Idee, die man hatte, muss man die überwerfen, weil die funktioniert gar nicht mit der Person. Mhm. Die Haarfarbe, die Haarlänge, die was auch immer. Also man hat dann halt ganz viele Sachen da, ganz viele Perücken, die man probieren kann, ganz viele Formen, die man probieren kann, um zu sehen, wie wirkt die Person in welcher Farbe, Form.
Aber da bist du trotzdem, obwohl du so viel vorgearbeitet hast, immer noch so flexibel, ja? Also es stürzt sich dann nicht in Verzweiflung, wenn derjenige
Nein,
sagt, also
aber
das geht gar nicht jetzt hier, das ziehe ich nicht an.
Nee, also das muss man auf jeden Fall, also das muss immer da sein.
Mhm.
Und es kann sich auch, selbst nach einem Kameratest, wenn man dann plötzlich sieht, wir haben das jetzt alles so gemacht und wir dachten, das ist richtig, aber in der Kamera sieht es plötzlich ganz anders aus und gefällt das jetzt gar nicht mehr und wir müssen das jetzt weiterentwickeln und verändern, dann muss man es weiterentwickeln und verändern. Und ich finde auch ganz ehrlich, dass diese Veränderungen nie negativ sind. Und mir ist es, ich finde es auch sehr wichtig, dass diese Dinge, die entstehen, nicht egal sind.
Ja.
Sondern dass diese Dinge, die entstehen, irgendwie eine Entwicklung, die können ja eine Entwicklung haben. Und ich finde, dass auch wenn man weiter rausfordert, also die Ergebnisse werden eigentlich immer besser.
Ja.
Die werden eigentlich in der Regel nie schlechter.
Ja. Wie ist es jetzt zum Beispiel bei der Vorbereitung von Cloud Atlas? Da habt ihr ja sehr viele verschiedene Zeitebenen auch noch zusätzlich gehabt und es ist ja auch vieles fiktional gewesen, also wo ihr ganz völlig frei wart, darin Dinge zu entwerfen, also euch das auszumalen, wie die aussehen sollen.
Also Cloud Atlas war also erstmal eine tolle Möglichkeit, ja, weil es war ja alles wurde ja umgedreht. Also Männer wurden zu Frauen, Asiaten zu Europäer oder Europäer zu Asiaten oder Asiaten zu Mexikanern. Also da war ja alles drin, fand ich, was schon mal sehr ungewöhnlich ist. Ja, also jeder Schauspieler hatte circa 6 oder 7 unterschiedliche Charaktere. Und das war auch ein Film, wo die Schauspieler, also haben die sich darauf eingelassen und es war völlig klar, sie müssen in unterschiedliche Charaktere gehen. Und darauf hatten sie auch Lust. Und das war relativ gut, fand ich, gesetzt. Aufgrund von, also jede Figur hatte sozusagen, diese Looks waren vorher bestimmt. Ja, also zumindest angesetzt. Und dann hat man halt daraufhin vorbereitet.
Wer hatte die entwickelt schon?
Die wurden entwickelt im Vorfeld von, also mit Tom Tikva und den Wachowskis und einem Zeichner.
Ah, okay.
Ganz viel. Und dann kam, also dann, weil die ja wussten, wer spielt das und so weiter und so fort. Und dann kommt es natürlich zu einer Realität, ne? So, das ist ja erstmal die erste grobe Situation, wie Sie sich das vorstellen. Und die haben wir, auf jeden Fall haben wir das aufgegriffen und dann haben wir uns ein bisschen in diese Richtung bewegt. Also was wir brauchen, ne? Wir brauchen erstmal Abdrücke von allen Schauspielern, weil wir brauchen hier eine Nase, da ein Kinn, da ist ein komplett Prosthetic, weil Mann wird zu Frau und zu einer dicken Frau.
Ein Kinn, meinst du, also dann habt ihr einfach manchmal das Kinn dann für eine andere Zeit
genau, für eine andere Rolle oder eine andere Nase rangemacht, ja, ne? So, damit die Nase halt länger wurde oder breiter wurde oder weil es war halt dann eigentlich ein Alkoholiker, der eine aufgebrochene Nase hatte, so, also diese ganzen, oder Gebisse. So, das heißt, das war erstmal die Vorgrundlage, dass, wo auch immer sie alle waren, wir brauchten von allen Abdrücke. Also wir haben mit unterschiedlichen Workshops zusammengearbeitet in London und einer war in Budapest, aber die Abdrücke kamen alle von den Schauspielern, eigentlich von den Leuten aus London. Und die wurden dann weiterverteilt. Es gibt dann Leute, die nur sozusagen modellieren an diesem Torso oder an diesem Gesicht oder halt ein Ohr machen. Also die halt diese Modulationen übernehmen. Und das ist ein bisschen schwierig oft, glaube ich, das dann wirklich zu sagen, ah ja, das ist das, was ich jetzt mag oder wie ich es sehe. Weil es ist, also A ist diese Form, muss man sich so vorstellen, wie eine Büste. Beim Kostüm hat man es ja auch, ne, wo man dann so die Kleider, also wo man die auf die Größe macht, wie der Schauspieler ist. Und dann kann man daraufhin, oder beim Schneider, kann man ja daraufhin dann abmessen. Und so ungefähr muss man sich das vorstellen mit dem Gesicht. Die Haarlinie ist dann halt noch eingezeichnet, weil die Haare sind natürlich beim Abdruck, werden die alle unter einer Glatze gelegt, weil das kann man ja ansonsten nicht abnehmen. Und daraufhin müssen dann sowieso noch mal Perücken unterschiedlich angefertigt werden. Das ist eine andere Geschichte. Aber so, du hast dann diese Modulation, die dann sozusagen in einer grauen oder wenn man bräunlichen Art von Knete da drauf sitzt. Und dann musst du so entscheiden, ja, das ist so oder nee, wir müssen hier oder da das noch verändern. Ne? Die Nase ist zu dünn, die muss dicker oder die muss wulstiger oder die Hautstruktur muss pockiger. So, also wenn man diesen Schritt abgeschlossen hat, dann geht dieses Ganze in eine Art, dann wird eine Form gebaut dazu, dass dann dieses Innen, was modelliert war, ausgegossen werden kann.
Ja. Yeah.
So. Und dann gibt es den Test sozusagen mit dem Schauspieler. Dann hast du sozusagen diese Teile und die müssen dann halt angebracht werden. Das ist ein sehr langer Arbeitsprozess und es beinhaltet auch circa so, würde ich sagen, 3 Leute an einer Figur, die arbeiten. Und im extremsten Fall, ich glaube, hatten wir mal so 4 Stunden auf jeden Fall, 5 Stunden vielleicht sogar. Die Schauspieler schlafen dann meistens, es ist dann sehr früh morgens.
Die schlafen dann in der Maske?
Ja, weil die Stühle sind dann halt so, dass die sich irgendwie hinlegen, also so ein bisschen wie so ein im Flugzeug, so, also sehr bequem mit vielen Kissen und so, dass die halt lange, ohne sich zu bewegen, am besten sitzen können. Und dann kann man halt diese ganzen Prosthetic-Teile anbringen.
Und das muss dann aber jeden Tag angebracht werden?
Jeweils für die Rolle, ja, ja. Das muss jeden Tag angebracht werden. Das wird, und die sind auch sehr glücklich, wenn sie das am Ende des Tages abmachen können. Also weil das ist ja eine Schicht drauf und du kannst dich nicht so bewegen, du kannst nur durch einen Strohhalm irgendwie trinken. Also du musst dich bewegen, aber natürlich ist es immer eine Beanspruchung. Mhm. Und im Laufe des Tages musst du dann halt Reparaturen vornehmen und dann halt kommt, entweder kommen da noch falsche Zähne dazu, Kontaktlinsen, Perücke.
Und dann am Ende des Tages, also hast du dann auch nochmal eine Nacharbeitung nach dem Drehtag? Also musst du das dann irgendwie speziell wieder vorbereiten, dann damit es am nächsten Tag wieder aufgebracht
werden kann? Also das, was drauf ist auf der Haut, geht am Ende des Drehtages in den Mülleimer. Und du brauchst sozusagen ein komplett neues Set.
Eine komplett neue Prothese dann wieder.
Also Zähne, die kannst du ja benutzen. Ja, ja. Also das ist, und Kontaktlinsen auch. Aber alles andere an Silikon ist sozusagen Verbrauch. Kannst du nicht nochmal ankleben, sondern es gibt dann eine neue, frische Form. Deswegen, du musst vorher planen, wie oft dreht der, in welchem Zeitraum, wie oft musst du ausgießen. Das passiert ja dann auch in einem Workshop und es wird zugeliefert. Mhm. Ja, also, und aber dass die halt auch wissen, dann und dann muss es halt abgeschickt werden oder jemand fliegt sowieso dahin und kann das dann liefern, weil die Person, die das mit abgegossen hat, hilft uns dann auch an diesem Tag, das mit anzubringen, weil die am besten weiß nochmal, wo die genauen Überlappungen sind. Mhm. Ja, von den Teilen. Weil es ist ja nicht ein Teil, was man anklebt, sondern es sind ja, ich sag jetzt mal, 6 Teile oder 7 Teile, jetzt wenn man ein komplettes Gesicht macht, die halt in der Form überlappt werden müssen. Und wenn da nur 2 Millimeter verrutschen, dann verrutscht aber alles, dann kann das sein, dass es nicht mehr
Gesicht schief.
Ja, dass es einfach nicht mehr stimmt. Und das kommt natürlich vor. Also das ist ja auch Handarbeit. Mhm. Und dann ist es immer die Frage, wenn der Abdruck so genommen wird und der liegt dann aber so, es geht ja automatisch, geht der nach hinten und nicht mehr nach unten. Das sind halt alles so Kleinigkeiten, aber die werden alle mit reingearbeitet und mit reingebracht. Aber du brauchst auf jeden Fall präzise Leute, die das anbringen und die das gut machen und auch so, dass dieser Kleber in der richtigen Kleber ist ja nicht, du trägst ja nicht auf und kannst ankleben, sondern du brauchst ja eine Abbindezeit. Ne? Also da gibt es natürlich Spezialkleber, die machen das sehr schnell, aber vielleicht ist es dann zu schnell und dann hast du das Teil geklebt und es ist falsch, dann musst du es wieder ein bisschen lösen, um es nochmal ein bisschen nach oben. Also es ist auf jeden Fall eine sehr konzentrierte Arbeit.
Und wie lange ist dann aber de facto dann so die Ruhezeit, die du hast? Also wenn du jetzt sowas Aufwendiges hast wie Prothesen oder Perücken?
Naja, in der Regel sagt man ja 11 Stunden. Aber es ist dann nicht so.
Ja, das klingt jetzt gerade so nach, weiß ich nicht, höchstens 8 Stunden von Drehende bis nächsten Tag beginnen.
Also das heißt, ja, dann musst du aber noch nach Hause fahren.
Musst du ja nach Hause fahren.
Und wieder zurückfahren. So, ne? Also ist schon kritisch manchmal. Du musst dann halt gucken, dass du dein Team auch rotieren kannst. Ne? Dass nicht jeder immer am Morgen, also wenn dann die Letzten das zum Beispiel abmachen, dass derjenige oder die zwei oder die drei, die am Morgen dann auf jeden Fall da sein müssen, dass die vielleicht schon das Glück haben und etwas früher gehen konnten, damit das dann nicht so, aber oft geht das auch nicht. Also das ist eine sehr schwierige Situation immer
wieder. Und du und die Schauspieler, ihr seid ja auf jeden Fall da.
Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel Schauspieler hat, die in ihrem Vertrag ja diese Ruhestunden, also von Abhol bis nach Hause bringen hat und so weiter und die auch kontrolliert wird, diese Zeit, ist das eigentlich immer toll, weil das ist dann halt so.
Aber die können ja dann eigentlich nur, weiß ich nicht, 6-8 Stunden drehen.
Ja, aber dann muss man halt einen Drehtag länger drehen.
Ja.
Ne? Mhm. Also es ist ja eine... Man muss das halt einplanen dann. Mhm. Und also ich weiß, dass wir zum Beispiel bei Cloud Atlas, bei Halle Berry hat ja eine hellhäutige Jüdin gespielt. Mhm. Und also diese Szene, und es war ja Körper, also wo sie ins Bett gegangen ist, also das war 8 Stunden und das war dann halt 2 Schüsse und das war's. Also die wir gedreht haben und danach...
8 Stunden Maske und dann 2 Schüsse.
Maske und dann, zwei Kameraschüsse und alles andere. Also die anderen 10 waren halt andere Tage. Mhm. Die 8 Stunden vorher mussten halt andere Dinge gedreht haben, wo sie nicht dabei war.
Mhm. Ja.
Ja, aber ist ja auch möglich. Also man kann ja dann andere Sachen drehen, also dass ihre Zeit stimmt. Also man kann es schon machen.
Mhm. Wie ist es für dich, wenn die Schauspieler morgens eben so müde noch zu dir kommen und noch so, ja, auch im Laufe eines Drehs liegen ja auch manchmal so die Emotionen blank. Man ist ja dann doch wirklich sehr intim da miteinander. Also ich habe manchmal das Gefühl, da wird auch doch eine ganze Menge auch abgeladen an der Maske, an Emotionen, die so hochkommen, beziehungsweise bekommt man es ja einfach auch mit, weil man gar keinen Raum hat außerhalb des Drehs, um irgendwie Dinge auch zu verarbeiten, ist dann oft so die Maske dann so der einzige Raum, wo man mal so zur Ruhe kommt und vielleicht auch mal loslassen kann. Wie ist es da für dich so im Umgang mit den Schauspielern?
Also das kann immer passieren, ja. Also das ist sowieso ein Raum der Verschwiegenheit. Und also hinter der Tür passieren auf jeden Fall andere Dinge als vor der Tür.
Das Maskengeheimnis, ja?
Ja.
Ja.
Also es ist einfach so. Und also so positiv als auch nicht. Also es ist, wie gesagt, also je nachdem, wo der Schauspieler sich befindet, in welcher Emotion, in welcher Rolle, in welcher Situation ist man am Set, läuft es nicht. Ne? Also gibt es ja auch alles. Also ich bin auf jeden Fall erstmal Zuhörer, aber ich versuche, ein Verständnis aufzubringen, aber natürlich auch eine Form von, manchmal muss man sich auch einfach nur rausreißen wieder aus der, ne? Und einen anderen Impuls geben.
Mhm.
Und ich versuche eigentlich immer weiterzugehen.
Mhm.
Also auch nicht stecken zu bleiben in einer Situation. Mhm. Oder oft ist ja so, dass man, wiederholt man sich, weil man so, also aufgrund von Unzufriedenheit vielleicht oder so,
ja.
Immer wieder in der gleichen Schlaufe. Es würde oft helfen, einfach den Winkel zu drehen, so, um anders damit umzugehen, wenn man sich jetzt mit einer Unzufriedenheit auseinandersetzt oder sowas, ja. Aber, und, also, natürlich gibt es alles Mögliche in der Maske, weil es kommt eine private Situation, es ist eine andere Begegnung, weil man sich berührt.
Mhm. Ja.
Ja, also eine Berührung, wen berührt man denn so schnell? Also ich berühre sonst niemanden so schnell.
Mhm.
Also außer beim Hand guten Tag sagen.
Mhm.
Aber also das ist ja schon mal gleich ein anderer Schritt, den man geht aufeinander.
Mhm.
Von daher ist das, glaube ich, einfach eine andere Begegnung.
Mhm.
Also man weiß auch viel privat, weil auch aufgrund von Zeit, was in der Maske verbracht wird, kommen viele private Dinge hoch oder es werden Dinge privat in der Maske erledigt, die ich automatisch mitkriege. Mhm. Aber das ist natürlich für mich jetzt nicht das Wissen, ich will das so, sondern ich versuche das auch zu ignorieren, ne? Also auch um diesen Raum zu geben. Mhm.
Aber wirst du da manchmal auch in Anspruch genommen? Also eben.
Ach, natürlich. Also, ja. Also,
wie ist das für dich? Ist das manchmal dann auch zu viel? Denkst du manchmal, okay, ich bin jetzt hier auch, ich bin jetzt die Maske, ich bin aber nicht die Psychologin.
Ja, aber das gehört ja dazu, ne?
Das gehört, okay, das akzeptierst du auch völlig.
Ja, also das ist.
Aber belastet dich das manchmal? Also jetzt zum Beispiel, zwei Kollegen haben auch miteinander Stress und laden das beide bei dir ab und dann stehst du irgendwie zwischen den Fronten. Passiert dir das?
Also es gibt diese, wer ist wichtiger, ne? Oft. Das muss man.
Also wer ist wichtiger und die Schauspieler untereinander?
Ja, ja. Mhm. Wer hat den größten Trailer? Also es gibt ja ganz viele Dinge, wo du so denkst, ach, also muss ja nicht sein. Also aber es ist halt die Frage, geht man darauf ein oder geht man darauf nicht ein? So. Thematisiert man das? Unterstützt man das? Versucht man das zu drehen? Also ist immer, glaube ich, aufgrund, wie stehst du auch zu der Person? Wie viel nimmt sie an? Wie viel nimmt sie nicht an?
Aber findest du, dass diese Dialogfähigkeit, die sollte auch jeder Maskenbildner haben? Also findest du quasi, es gehört wie zum Berufsbild dazu, weil sich einfach die Situation so ergibt?
Ja, ich glaube, dass das irgendwie dazugehört.
Also ich finde es auf jeden Fall immer sehr angenehm, wenn diese Verbindung irgendwie da ist, weil es total Stress löst. Also es ist unheimlich entspannend, wenn es halt diesen Raum mal gibt, dass man kurz was besprechen kann und dann schließt man es ab und dann geht man halt wieder weiter. Aber es hat einen Raum, wo es eben geteilt wird. Aber ich denke manchmal auch so, Gott, das ist schon viel verlangt auch, finde ich, von jemandem. Also da sind ja viele Leute, die dann da hinkommen und jeder erzählt dann irgendwie. Und man kriegt einfach doch viel mit und hat ja wahrscheinlich auch den Anspruch, dann auch die Dinge auch für sich zu behalten. Also dann eben jetzt nicht dann weiter zu tratschen. Und letzten Endes bleibt ja dann viel dann irgendwie in dir.
Ja, aber das ist ja nicht, dass ich das jetzt für mich mit, ne, als.
Du musst es nicht lösen für
dich. Nein, also das ist nicht meine Aufgabe. So.
Was hättest du als Berufsanfänger gerne gewusst? Und also welchen Rat würdest du jungen Maskenbildnern gerne mit auf den Weg geben?
Für mich ist es, glaube ich, so, es ist ein Beruf, in dem man offen bleiben muss und man darf die Neugierde nicht verlieren. Und das ist ja aber auch das Tolle an diesem Beruf. Jedes Projekt an sich ist ja immer wieder neu und anders. Einfach die Flexibilität, dass man flexibel bleibt, dass man die Gabe hat, aufeinander einzugehen, ja, also vom Maskenbildner auf den Schauspieler, dass man versucht, sich selbst zurückzunehmen. Also, dass man auf jeden Fall bewusst ist dabei, dass das eine Gabe ist und dass das eine gute Gabe ist für diesen Beruf. Wenn man es wirklich möchte, denke ich mir, sollte man alles probieren, was einem entgegenkommt. Also egal, ob es im Theaterbereich ist, ob es im Filmbereich ist, ob es in der Werbung ist, ob es im Printmedienbereich ist. Also dass man erstmal guckt, ja, wo passe ich hin, wo gehöre ich hin, was macht mir am meisten Spaß, wo sehe ich mich am meisten, was sind meine Spezialitäten, bin ich besser im Make-up, in Haaren, in Special, ne? Also das sind ja alles, man muss gar nicht alles können, finde ich. Ich finde besser, irgendwie, man kann ein, zwei Sachen toll und dafür mit anderen arbeitet man anderen zusammen. Also ich finde auch dieses Zusammenarbeiten mit anderen, dafür offen zu bleiben und genau nicht alles selber zu können, wichtig. So ein bisschen so.
Ja, schön. Danke, dass du das geteilt hast. Wir fragen alle unsere Gesprächspartner auch, wo sie die Zukunft des anspruchsvollen Films sehen. Ist die für dich immer noch im Kino?
Also für mich ist sie da, ne? Im Kino. Und ich hoffe auch, dass immer eine Tür offen bleibt dafür und dass das nicht einfach verschwindet und dass jeder in seine Serienwelt sich zu Hause zurückzieht, weil ich finde ja auch Kino, Film ist ja auch ein Begegnungsort. Ja? Mhm. Also ich finde auch diesen Akt, ins Kino zu gehen, etwas total anderes als zu Hause zu sitzen und mir den Film anzuschauen.
Mhm. Weil du mit anderen zusammen dann auch dahin gehst, mit Freunden.
Ja, es ist eine ganz andere Plan. Ich kann gar nicht unterbrochen werden, also weil im Kino telefoniert man nicht. Zu Hause kann ich, es ist was ganz anderes, ja. Oder ich mache ein Essen zwischendrin und dann machen wir mal Stopp und essen. Also oder jemand kommt vorbei oder der Nachbar klingelt. Ist ja eine ganz andere Intensität. Und ich finde es eigentlich sehr schön zu sagen, okay, wir gehen heute ins Kino und das ist der Abend im Kino.
Ja. Heike, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, obwohl du so viel beschäftigt bist. Alles Gute für deinen Dreh.
Ja, vielen Dank.
Und ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Dann geht's weiter mit Christian. Der interviewt eine der ersten Agentinnen im Filmgeschäft, Mechthild Holter, die Agentur Players hat. Viel Vergnügen. Ja.